Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Island Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Jana Ziesenis, die den Reiseblog Sonne und Wolken betreibt. Das ist sonne-wolken.de. Da könnt ihr auch die ganze Reiseberichterstattung von Island nachlesen. Jana bloggt seit 2010, hat mittlerweile über 60.000 Leser im Monat, also sehr erfolgreich, hat viel gesehen und hat im Sommer 2014 eine Rundreise durch Island gemacht und über das Thema sprechen wir. Wir sprechen über quasi alles, was mit einem Roadtrip zu tun hat, die Reiseplanung vorher, ne, wie man sich auf das Ganze vorbereitet, wie das Erlebnis an sich selber dann war und die Themen vor Ort, sowas wie Essen, Ausflüge, Touren. Unter anderem sprechen wir zum Beispiel über Whale-Watching, über nachhaltiges Whale-Watching. Da hat Jana natürlich viel Erfahrung aus anderen Ländern und kann das toll mit Island quasi vergleichen und da etwas zu sagen. Wir sprechen über versteckte Hotpots, die man findet und dann am Ende vielleicht doch gar nicht gefunden hat. Und ja, ganz viele Themen aus dieser Reiseerfahrung. Der Sponsor dieser Episode ist dive.is. Unter genau dieser Adresse findet ihr die Webseite auch, dive wie tauchen in Englisch.is. Das ist der führende Tauchveranstalter in Island, bei dem ich auch mal gearbeitet habe und dessen Touren ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Und mit dem Betreiber Tobias habe ich auch vor ein paar Tagen einen Podcast aufgenommen, der dann in den nächsten Monaten auch hier zu hören sein wird. Und genau, jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß bei diesem Podcast mit Jana. Guten Morgen, liebe Jana.
Morgen.
Wie geht's dir? Du bist Luftlinie, ich glaube, 60, 70 Kilometer von mir gerade weg.
Ja, mir geht's gut. Wetter ist schön herbstlich und ja, ich freue mich, dass wir jetzt über Island sprechen. Eins meiner Lieblingsthemen.
Sehr gut. Du warst im Jahre 2014 oben.
Ja, und es wird super nochmal Zeit. Also ich plane schon die ganze Zeit nochmal wiederzukommen, aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ja, mal gucken. Genau, ich war 2014 da.
Du hast ja jetzt relativ zeitnah oder vor einigen Tagen erst deinen fahrbaren Untersatz, deine neue fahrbare Bleibe bekommen. Wäre das denn auch mit dem da hochgefahren?
Ja, habe ich tatsächlich mal überlegt. Allerdings habe ich irgendwie auch gelesen, dass es so ein bisschen kompliziert sein soll mit der Fähre. Aber das wäre natürlich perfekt, so mit dem Bulli durch Island. Ja, das wäre es. Ne? Allerdings plane ich jetzt tatsächlich eher nochmal im Winter wiederzukommen, weil ich war ja im Sommer und im Winter ist mir, glaube ich, ohne Standheizung in meinem T3-Bus ein bisschen kalt, würde ich sagen.
Das ist gut nachvollziehbar. Auch, dass du im Winter noch mal hin willst. Das geht ganz, ganz vielen so, dass sie quasi beide Jahreszeiten, also es gibt ja im Grunde nur zwei Jahreszeiten.
Ja.
Ja, wer auch immer die erste gesehen hat, will die zweite immer auch sehen und ich kann es total gut nachvollziehen.
Ja, vor allem, ja, es ist halt auch mal eine ganz andere Welt, ne? Also glaube ich, so wie ich mir das vorstelle und ich habe ja eigentlich auch generell ein Faible für kalte Jahreszeiten. Ich glaube, ansonsten würde man auch nicht unbedingt zu Island als sein Sommerurlaubsreiseziel aussuchen, was ich ja damals gemacht habe. Und deswegen, also mit Schnee und Nordlichtern, das wäre es nochmal. Ja, also sollte ich auf jeden Fall nochmal konkretisieren jetzt demnächst.
Und 2014 warst du wann da?
Im Juni, genau. Also so ein bisschen, also zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber zu der Zeit war es halt echt noch Vorsaison. Also es war noch nicht wirklich voll. Man musste zwar alles ein bisschen im Voraus buchen, aber es war halt eigentlich an sich noch nicht so voll zu der Zeit. Und es war eigentlich optimal. Also alle Straßen waren geöffnet und man hat so ein bisschen so diese super Hauptsaison im Juli, August dann sich gespart.
Ja, also 2014 ging das gerade so los mit den mit dem Tourismusboom, sag ich mal. Also klar, der ging auch schon vorher los, aber 2014 hat es dann so richtig Fahrt aufgenommen. Ich sag mal so 2015, da wäre Juni schon keine Nebensaison mehr gewesen.
Ja, das kann gut sein.
Aber das heißt, ihr seid dann noch ganz gut durchgekommen, ja. Und habt quasi so ein bisschen auch eure Ruhe gehabt.
Also damals. Total, phasenweise eigentlich, also die meiste Zeit haben wir wirklich super wenig Autos gesehen, also wirklich. Das hat mich echt, klar, an manchen Punkten, gerade so entlang der hier des Golden Circles war es natürlich dann schon ein bisschen voller, aber ja, wir haben auch wirklich oft phasenweise 2 Stunden kein einziges Auto gesehen.
dass, ja, also ich kann das jetzt gerade noch nachvollziehen, weil ich in den Westfjorden war neulich. Da ist es noch ähnlich. Sobald ich dann in Richtung Hauptstadt zurückkam, also so die, ja, ich sag mal, Reykjavik plus minus 200 Kilometer, da war teilweise schon Stau auf den, also so
ja,
gefühlt,
ja, klar,
Stau auf den Zug.
Ja, also immer für isländische Verhältnisse. Ne? Das ist ja trotzdem noch ein bisschen was anderes als jetzt hier bei uns im Ruhrpott oder sowas.
Das stimmt, ja.
Ja, ja, das stimmt.
Okay, ihr seid mit dem Flieger wahrscheinlich hochgekommen und seid dann ab Reykjavik gestartet.
Genau, also wir hatten direkt den Mietwagen dann am Flughafen reserviert, was ich eigentlich auch immer am praktischsten finde, weil dann muss man nicht irgendwie gucken, wie komme ich jetzt in die Stadt, sondern man kann einfach direkt loslegen, wo immer man halt ist. Und genau, hatten dann nochmal 2 bis 3 Tage Reykjavik, um einfach auch mal ein bisschen anzukommen und um die Umgebung so ein bisschen sich anzuschauen. Und dann ging es eben halt los auf die Ringstraße.
Und ihr seid in welche Richtung gefahren?
Im Uhrzeigersinn. Genau. Also erstmal Richtung hoch, Richtung, also wir waren nicht in den Westfjorden, aber ein bisschen in die Richtung und dann halt einmal so rum quasi und im Süden geendet dann.
Ja. Ich sehe gerade, du hast also in dem ersten Artikel auf deinem Blog, da können die Hörer ja auch mal nachgucken, sonne-wolken.de.
Ja, sehr gern.
Da hat Jana über den gesamten Roadtrip geschrieben, aber du hast hier auf der ersten Seite, die ich habe, hast du Snæfellsnes gar nicht mit drauf. Da seid ihr aber auch gewesen, richtig?
Genau, da waren wir auch gewesen, ja. Wahrscheinlich auf der Karte meinst du jetzt, ne?
Genau,
ja, genau, das habe ich witzigerweise auch gerade eben gesehen, dass ich mir dachte, Moment mal, eigentlich ist die Karte so ein bisschen falsch. Ja, nee, da waren wir auch, genau. Also haben wir allerdings auch tatsächlich an einem Tag so mal abgefahren. Es war halt leider auch ein Schlechtwettertag, deswegen konnte man da auch jetzt nicht so viel Zeit verbringen. Aber vielleicht war es auch gerade deswegen so schön. Also ich habe das super in toller Erinnerung, weil es einfach komplett leer war, also... Wir haben da auch 2 Tramperinnen aufgegriffen, weil wir dachten, oh Gott, es hat halt einfach nur geregnet. Und am Anfang der Insel, das war halt auch kein Mensch auf dieser Insel, habe ich das Gefühl gehabt, also dieser Halbinsel. Und dann dachten wir, boah, wenn wir die jetzt nicht mitnehmen, stehen die hier garantiert noch 2-3 Stunden. Und dann haben wir gesagt, klar, die nehmen wir jetzt mit und haben dann irgendwie unser Mini-Auto, wir hatten so einen ganz kleinen Wagen, haben wir irgendwie noch so unser Gepäck versucht, irgendwie halbwegs praktisch zu verstauen und haben die dann halt irgendwie mit eingeladen. Und dann war das halt voll der coole Tag eigentlich. Wir hatten eigentlich nur Dauerregen, aber irgendwie trotzdem eine schöne Zeit und hatten halt die Halbinsel dann auch wirklich fast für uns alleine. Das war echt ein cooles Erlebnis.
Ich dachte, da haben die 2 sich, glaube ich, sehr gefreut.
Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, das war echt, das war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Nee, also da, die Karte ist so ein bisschen missverständlich.
Naja, gut, also es ist ja, ne, man plant sich ja so eine Route und dann ändert sich das ja doch irgendwie immer. Also man.
Genau, also. Ja, wenn man dann vor Ort ist und sich denkt, oh Mensch, das ist ja auch gerade das Schöne an Island und auch das Schöne an so Roadtrips, dass man einfach nicht so 100% festgelegt ist. Natürlich hat man gewisse Unterkünfte dann gebucht, aber alles, was halt dazwischen liegt, ist halt komplett frei. Und wenn man einfach, wenn einem danach ist, bleibt man halt irgendwo länger. Und wenn man einfach irgendwie Lust hat, ich suche mir jetzt den nächsten Hotpot, dann kann man eben das tun. Und das ist halt ja das Schöne an so einer Reise eben.
Genau, das ist jetzt ganz lustig für mich, weil ich glaube, du bist tatsächlich die Erste, mit der ich spreche, die Ringstraße im Uhrzeigersinn gefahren ist.
Ja.
Lustigerweise haben die meisten fangen im Süden an.
Ja, ich meine sogar tatsächlich, dass ich mir damals Gedanken gemacht hatte und das auch gelesen hatte und deswegen dachte ich, fahre einfach andersrum, weil man ja dann auch alleine schon so ein bisschen auch Leute umgeht natürlich, wenn man einfach, ja, einfach andersrum fährt.
Ja, gut, dann begegnet man denen nur einfach später, ne?
Aber ja, naja, irgendwann klar schon auch, aber dadurch, dass man ja gerade wenn je weiter du Richtung Osten kommst, desto ja, da gibt's halt dann auch nicht so viele Möglichkeiten zu stoppen, ne? Also da gibt's recht, da sind ja dann recht klassische Sachen, wo man dann eben übernachtet auf dem Weg. Habe ich so jedenfalls irgendwie immer gemerkt, wenn man sich natürlich auch nach der Verfügbarkeit von Unterkünften irgendwie orientieren muss und so viele Städte gibt's ja da nicht mehr und dann ist natürlich so, wenn jemand jemand von oben, also wenn man jemand im Uhrzeigersinn fährt, stoppt er natürlich dann an, wenn du sozusagen die gleichen Morgenstopp und Abendsstopp sozusagen der gleiche ist, du fährst nur andersrum, stoppst du halt zu unterschiedlichen Zeiten und triffst dich halt nur einmal und nicht so, dass du quasi immer hintereinander wegfährst. Das war so der Hintergedanke, glaube ich, dahinter, warum wir das andersrum gemacht haben.
Das stimmt, das ist total smart. Also du verschiebst quasi deine Reisezeiten oder deine Stoppzeiten.
Ja, genau. Also die sind einfach anders, genau, als bei jemand, der es halt andersrum fahren würde. Und
das wäre mal ganz spannend raus. Ich müsste mir jetzt mal versuchen, statistisch zu erheben, ob man, also wie viele Leute fahren gegen und wie viele mit dem Uhrzeigersinn. Und dann kann man daraus irgendwie ableiten, was besser
ist. Ja, also ich meine damals tatsächlich gelesen zu haben, dass es tatsächlich die meisten gegen den Uhrzeigersinn fahren und im Süden anfangen. Und ich dann dachte, ich mache es genau andersrum. Weil schon zu der Zeit hieß es ja, Island boomt und gerade wenn man halt im Juni ist, wo es halt ja schon so ein bisschen Vorsaison ist, man aber trotzdem so ein bisschen das Einsame in Island erleben möchte, dachte ich mir, kann es ja nicht schaden, das einfach mal anders zu machen als alle anderen.
Ja, spannend. Also das heißt, du hast dich auch wirklich intensiv auf die Reise vorbereitet.
Ja, genau. Also zu der Zeit war ich ja noch Vollzeit berufstätig und da möchte man natürlich in seiner Urlaubszeit, die ja diesen 30 Tagen Urlaub, die man ja hat, natürlich das Optimale dann rausholen. Gerade wenn man so wie ich eben halt noch nebenbei seinen Blog pflegt und natürlich auch ja ein paar tolle Tipps für seinen Leser dann eben mitgeben möchte, dann kann man halt nicht so ganz alles auf sich zukommen lassen, sondern muss halt auch so ein bisschen gucken vorher. Ja, was möchte ich überhaupt sehen und wie organisiere ich das Ganze so ein bisschen? Genau, ja.
Okay, verstanden. Also bei mir war es damals so, dass ich einfach so ins Blaue rein nach Island gekommen bin. Also ich habe im Juni 2013 meine erste Reise dahin gemacht und habe 7 Tage Rundreise gemacht und bin einfach am Airport irgendwie in den Mietwagen gestiegen und bin losgefahren und habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wo es hingeht und ich hatte nichts vorgebucht. Also wenn ich die gleiche Reise heute nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich von den 6 Nächten mindestens 5 im Auto schlafen müssen.
Und, ja, das stimmt. Ja,
also ich glaube, da hat sich tatsächlich einiges verändert. Also eine ordentliche Vorbereitung auf so eine Reise ist in der Hauptsaison,
das A und O. Ja, ja, aber das war tatsächlich bei mir auch schon so, dass wenn man, sag ich mal, jetzt mit einem gewissen Budget auch hinterher aus der Reise rausgehen möchte und jetzt nicht irgendwie tausende, also ist völlig egal, ist, was man für die Reise ausgibt, finde ich es auch sinnvoll, das vorher zu buchen, weil ich grundsätzlich, wenn man weiß, man hat irgendwie diese 10 Tage und es ist noch, ist es Hauptsaison und man möchte halt jetzt nicht irgendwie in den letzten Baracken schlafen, aber oder halt im Gegenteil irgendwie, keine Ahnung, 300, 400, 500 Euro die Nacht ausgeben, dann ist es, glaube ich, echt das Beste. Man bucht halt vorher, weil man dann noch die volle Auswahl hat. Ne? Und so habe ich das damals halt auch gesehen. Wir hatten halt nur diese 9 Tage Zeit, was ja auch recht sportlich ist für die Ringstraße. Und gerade dann finde ich es wichtig, dass man das Ganze organisiert, dass einfach nicht dann dieser Stress auch auskommt, oh Gott, jetzt muss ich noch meine Unterkunft suchen, sondern man weiß halt genau, okay, da ist was reserviert für mich und es ist eigentlich ziemlich egal, wann ich da jetzt ankomme, sondern halt, das ist alles so ein bisschen geplant. Genau. Und gerade wenn man halt so den Hintergrund hat, wie ich halt als Blogger, ich will halt hinterher auch noch den Leuten Tipps geben und ich habe aber jetzt nicht irgendwie 2 Monate Zeit, um Island zu erkunden, ist es halt auch gut, dass ich mich halt vorher dann vorbereite. Und ja, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt in dem Falle, ja.
Jetzt hatte ich gerade ein Thema und jetzt ist es mir wieder entfallen. Aber du sagtest gerade, oder du kommst gerade auf das Thema Budget zu sprechen. Jetzt hattest du 2014 das große Glück, dass da die Krone noch sehr, sehr gut stand. Das heißt, auch da quasi hat sich zu heute einiges getan. Also die Preise sind für uns Europäer sind ordentlich angezogen oder für uns Euro-Mitbringer.
Ja, ja.
Das heißt, ich glaube, heute ist noch wichtiger als damals, dass man so ein bisschen guckt, wie komme ich aus Island wieder raus, ohne arm zu sein.
Ja. Wie habt ihr das gemacht? Genau, also wir haben das so gemacht, also damals war es tatsächlich so, dass so um die 100 Euro die Nacht konnte man auf jeden Fall immer was bekommen, und zwar halt kein Hostelzimmer, sondern schon so sein eigenes Zimmer. Teilweise gibt es ja so Bed and Breakfast mit geteiltem Badezimmer, was ich dann eigentlich immer in Ordnung fand, und man kann sich natürlich auch sehr viel selbst versorgen. Ich glaube, das ist so das A und O, ich glaube, auch viele von diesen kleineren Unterkünften, die ja quasi fast so wie Homestays oft sind, da kann man die Küche mit benutzen und da ist ein Frühstück vielleicht schon mit dabei. Da kann man halt sehr viel sparen, finde ich. Also wir haben, es gibt natürlich auch viele Fastfood-Ketten, wo wir auch teilweise dann ja mittags mal eingekehrt sind. Aber ansonsten gerade am Abend haben wir uns eigentlich immer viel selbst verpflegt. Und das ist halt, finde ich, immer grundsätzlich bei Reisezielen, die halt eher teurer sind. Ich war jetzt gerade kürzlich in Kanada, ist es ein bisschen ähnlich. Da ist es echt das Beste. Man fährt in den Supermarkt, man hat immer Essen dabei, man kann sich auch super ein Picknick irgendwie mitnehmen und ja, also dass man einfach so ein bisschen sich da autark macht von Restaurants, weil gerade das Essen gehen fand ich schon 2014 in Island sehr teuer. Ja, und jetzt halt umso mehr.
Ja, also Essen gehen stimmt, das ist glaube ich so der Hauptpunkt oder teuerste Punkt, wo man am leichtesten sparen kann.
Ja, genau.
Aber habt ihr dann quasi komplett drauf verzichtet? Wart ihr gar nicht irgendwie auswärts essen oder habt ihr euch irgendwie doch zwischendurch mal irgendwo ein Restaurant oder ein Café oder sowas gegönnt?
Ja, also schon mittags öfter mal, einfach weil man dann ja unterwegs war und ja quasi an Sachen vorbeikam und dann sieht halt irgendwas gut aus. Und gerade mittags fand ich es auch immer noch ein bisschen günstiger. Da gibt es halt öfter mal so ein Mittagsangebot. Die haben ja auch öfter unterschiedliche Karten. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Aber tatsächlich wirklich eher Richtung, ich gönne mir jetzt mal einen Burger oder irgendwas in die Richtung. Also ich bin jetzt nicht Hummer essen gegangen oder sowas. Ich bin auch grundsätzlich eher der Typ, der so eigentlich so Streetfood-Küche spannender findet als jetzt so diese super noblen Restaurants einfach. Und deshalb ist das halt so letztendlich gekommen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so den super Restaurant-Tipp oder sowas, sondern ja, das war dann eher so, wenn man halt irgendwo vorbeigekommen ist und dann einfach da schnell was gegessen hat.
Das ist auch schwierig tatsächlich. Mhm. Also das hatte ich jetzt schon öfter, wenn ich mit Leuten gesprochen habe. Genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Also ich glaube, in Island geht der Trend eher so in Richtung dann, wie sagt man, Sterneküche, Fine Dining, sowas.
Ja.
Während das so in vielen anderen Urlaubsdestinationen, wie du schon sagst, so Street Food. Und dann werden die Leute einfach kreativ und machen halt was Günstiges, Nettes. Und das hat man in Island nicht so viel.
Nee, also, das stimmt, ja.
Also es gibt ganz, ganz viel Fine Dining. Es gibt vor allem auch sehr gute Restaurants in Island. Aber die sind dann natürlich quasi doppelt und dreifach teuer, weil sie eh schon teuer sind, weil die Krone gerade gestiegen ist und so weiter.
Ja.
Und das ist ein bisschen schade. Also es,
das stimmt.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, also...
Aber außerhalb dann wird es wirklich schwierig.
Ja, absolut, das stimmt. Also wir waren halt nicht so lange in der Stadt, um halt da wirklich uns da irgendwie durchzuprobieren durch die Küche. Öfter hatten wir halt auch die Gelegenheit, dass wir in diesen B&Bs oder Homestays, wie man sie nennen möchte, dann auch, dass abends jemand gekocht hat und man dann für wirklich günstiges Geld einfach so hausgemachte isländische Küche mit viel Fisch und sowas essen konnte, was immer super lecker war, was aber halt jetzt auch irgendwie kein Restaurantessen war. Und eigentlich mag ich genau diese bodenständige Küche. Und sowas soll es eigentlich viel öfter geben, finde ich. Also, aber das, ja, habe ich da auch tatsächlich nicht so viel gesehen.
Also was es gibt, das ist aber auch wiederum in Reykjavik. Das ist ein Pärchen, die bieten quasi einen Service, wenn man so will, an. Dine with the Artist heißt das. Und das ist, also er ist Künstler und ich glaube, sie ist Lehrerin. Und die laden einfach Touristen ein, abends vorbeizukommen und die kochen sich dann was, also ne, auch kein Fine Dining oder so, sondern die machen sich einfach was zu essen.
Ah, das klingt und toll.
Können immer so zwei, drei Leute sich einfach dazusetzen und mitessen und mitdiskutieren und sowas.
Ja, klasse.
Ich habe leider noch nicht rausfinden können, ob die das noch anbieten. Also die Homepage sieht so ein bisschen alt aus, aber ich glaube, also wenn sie das noch anbieten, dann glaube ich, ist das eine ganz tolle Sache, die man in Reykjavik macht.
Ja, das klingt super. Also gerade sowas sind halt immer die Sachen, die mich auch kulinarisch interessieren, weil eigentlich bin ich ja Ernährungswissenschaftlerin und also studiert ursprünglich. Deswegen interessiere ich mich schon sehr für die Küche, aber eben halt nicht auf diesem, wie du schon sagst, diesem Fine Dining Niveau. Das ist mal interessant, aber das ist nicht so das, wie ich finde, was die Küche eines Landes so sehr stark dominiert, sondern mich interessiert eher diese bodenständige Küche, Streetfood oder wie halt die Leute wirklich zu Hause essen. Und das tatsächlich hat man tatsächlich in diesen Homestays noch am ehesten erleben können, fand ich jetzt.
Also bei mir war es jetzt so, ich war in den Westfjorden, war ich bei einem Bekannten und der hat dann einen Tag, war er draußen auf dem Meer, hat so ein kleines Bötchen und hat seine Angel eingepackt und ist rausgefahren. Und dann kam er abends nach Hause und war aufgeregt wie so ein kleines Kind und hatte 5 große Dorsche gefangen.
Wow.
Die kamen dann aber auch sofort in die Pfanne und dann wurde quasi das halbe Dorf eingeladen und dann gab es den Fisch und den gab es dann gebraten und geschmort und das war dann auch wirklich ganz fantastisch, weil es, ja, das ist ganz echt. Ne? Das ist so ein ganz echtes isländisches Essen gewesen, das war super.
Ja, das klingt großartig. Gerade das sind halt dann die schönen, auch kulinarischen Erlebnisse, finde ich, die das halt dann so immer so besonders machen, ja.
Okay, und dann seid ihr quasi von Reykjavik aus nach Norden, also an Snæfellsnes vorbei. Mhm. Und wahrscheinlich einer der nächsten Stops war dann Akureyri, Húsavík.
Genau, also da wir haben da in einem, meistens haben wir tatsächlich außerhalb der Städte, sondern und in irgendwelchen, ja eben diesen B&Bs oder Privatunterkünften oder kleinen Hotels, ich weiß nicht, wie man die nennen mag, die waren eigentlich alle sehr ähnlich. Die hatten vielleicht so 10 Zimmer und meistens wohnte die Familie selber noch in dem entsprechenden Haus. Und das war eigentlich immer ganz schön und die waren halt meistens irgendwo in der Natur, weil ich darauf geachtet habe, dass halt die Sachen irgendwie gut auf der Route liegen, aber ob da eine Stadt in der Nähe war, war mir eigentlich immer ziemlich egal. Genau, aber die Route stimmt auf jeden Fall. Dann waren wir eben genau im Norden und ja. Ich finde auch tatsächlich im Nachhinein gar nicht so schlecht, es so rum zu fahren als andersrum, weil ich finde halt, der Süden ist halt schon so, das sind halt so alles so Wow-Stops, wo man sagt so, okay, wow, das eine kann nicht besser werden als das andere. Und wenn ich danach in den Norden gefahren wäre, ich finde, der Norden ist immer sowas, oder auch gerade der Westen, der so auf den zweiten Blick irgendwie begeistert. Und ich finde, gerade wenn man das am Anfang macht, hat man so ein bisschen so eine Steigerung immer, habe ich das Gefühl.
Also insbesondere auf die Wasserfälle bezogen, ja.
Ja, genau. Also aber auch, ich finde zum Beispiel diese schwarzen Strände im Süden fand ich super spannend. Auch diese Gletscher, das hast du ja halt im Norden nicht so, zumindest nicht entlang der Ringstraße direkt, wenn man jetzt nicht ins Hochland da reinfährt. Und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen so eine Dramaturgie gefolgt ist, wenn man das eben im Uhrzeigersinn macht. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch mein persönliches Empfinden.
Aber kann gut sein. Also ich habe es ja quasi andersrum gemacht und es war tatsächlich so, dass ich damals, ne, man sieht dann halt den Seljalandsfoss, mhm, und das ist schon so ein Wow-Moment und dann sieht man den Skuggafoss und genau, das ist auch nochmal ganz toll. Und danach war es tatsächlich so ein bisschen, okay, da ist nochmal ein Wasserfall und da hinten ist auch noch ein Wasserfall. Und
aber ich glaube tatsächlich, das ist so die normale Dramaturgie einer Islandreise. Also wenn man nicht so, also ich bin ja tendenziell eher so der Typ, der sich nach wie vor auch vom 20. Wasserfall begeistern kann. Aber mein Freund war dann eher so, auch selbst bei den Highlight-Wasserfällen dann im Süden, dass er dachte, oh, nicht noch ein Wasserfall, geh du mal alleine. Und ich immer dann dachte, du hast voll was verpasst. Und ich kann mich halt auch auch auf andere Reiseziele bezogen. Ich kann mich auch über den 100. Flamingo freuen. Und ich glaube, das ist so grundsätzlich, dass es vielen so in Island geht mit den Wasserfällen. Aber klar, die im Süden sind ja tendenziell schon spektakulärer als die jetzt im Norden, würde ich sagen.
Also bei mir war nach Skogafoss der erste, bei dem ich dann wieder mich so richtig begeistern konnte, war halt der Godafoss.
Ja.
Gut, man hätte jetzt zwischendurch den Dettifoss noch gehabt, aber den kann man, glaube ich, von Süden aus gar nicht anfahren.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ja. Aber ja, also das, irgendwann ist es dann schon so ein bisschen ein Overload.
Und ja, das stimmt, natürlich.
Jetzt bei dem Trip in den Westfjorden war es tatsächlich so, da ist ja dieser Dynjandi, was halt auch nochmal, also für mich jetzt im Nachhinein der beeindruckendste Wasserfall in Island. Oder einer der beeindruckendsten. Und da war es dann so, dass ich auf dem Rückweg an so einem ganz kleinen Wasserfall vorbeigekommen bin, der mich dann aber auch nochmal so richtig beeindruckt hat oder mitgenommen hat, weil der war gar nicht auf der Karte so richtig drauf. Ich hatte davon noch nie gehört und der ist wirklich wunderschön, ganz klein und liegt aber auch direkt an der Straße und so. Das, ja. Also fand ich ganz seltsam und das, der hat mich dann auch nochmal so richtig abgeholt. Aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, die meisten anderen Wasserfälle, ja, irgendwann ist man, hat man davon einfach so viele gesehen, dann hält man nicht mehr bei jedem an.
Ja, das stimmt schon. Also, das ist richtig.
Das kenne ich zum Beispiel noch aus Kapstadt. Da habe ich ja 3 Jahre mehr oder weniger gelebt. Mhm. Und also Kapstadt hat für mich die besten Sonnenuntergänge, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Also unfassbare Sonnenuntergänge. Und so die ersten 3 oder 4, da hältst du sofort mit dem Auto irgendwo an, steigst aus und guckst dir eine Stunde den Sonnenuntergang an. Mhm. Und das hört irgendwann auf. Also gerade die Leute, die da leben, die sagen halt, ja klar, wir gucken uns die ganz tollen, gucken wir uns dann immer mal an. Das ist so 1-2 Mal im Jahr.
ja.
Und die haben aber 100 Sonnenuntergänge im Jahr, die unglaublich sind.
Ja, das glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen. Das ist genau so ging es mir halt auch. Wie gesagt, ich bin jemand, der sich immer wieder aufs Neue begeistern lassen kann. Aber ich sehe das halt extrem bei meinem Freund dann natürlich, der dann irgendwann meinte, oh, musst du jetzt nochmal einen Wasserfall angucken? Das war schon sehr lustig. Und das ist halt so, das sind dann so Wasserfälle, die bei uns so das Highlight ever wären. Und das ist dann halt einfach so in Island noch so ein Wasserfall. Das ist einfach total verrückt.
Ja, absolut.
Ja.
Und dann seid ihr, also im Norden seid ihr in Húsavík gewesen, das heißt, ihr wart 100%ig Wale gucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist halt so auch so einer der Punkte, weshalb man eben halt auch nach Island kommt. Ich bin generell einfach auch so ein riesen Tierfan und ich finde an sich das auch gut, dass, ich meine, ne, Wale und Island ist ja auch so ein Thema, dass halt zumindest die Organisation, mit der wir gefahren sind, sich dann auch gegen oder für die Abschaffung des Walfangs etc. einfach also positiv für die Tiere auf jeden Fall einsetzt. Und da kann man das auf jeden Fall dann auch mit gutem Gewissen machen, finde ich. Da muss man ja in anderen Ländern immer so ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwelche Tierbeobachtungstouren macht, weil man halt nie so genau weiß, wie nachhaltig das ist. Aber in Island hatte das alles, hat mir das einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und ich habe auch selten das erlebt, dass auch so eine Tour, also ich habe jetzt schon öfter mal irgendwelche Delfintouren oder sowas gemacht, weltweit. Und ich habe in Island wirklich das Gefühl gehabt, dass es eigentlich am nachhaltigsten und irgendwie am fundiertesten war. Also man hat da nicht irgendwie versucht, irgendwelche Wale zu jagen, um halt damit jeder Tourist das beste Foto bekommt. Und ja, es war ein tolles Erlebnis auf jeden Fall, fand ich. Ja. Habe ich sehr positiv in Erinnerung.
Also ich kann mich noch daran erinnern, dass, also wir waren damals mit so einem großen Segelschiff unterwegs, mhm, und dann wurden halt kurz bevor wir so in die Bucht kamen, wo die Wale wahrscheinlich gewesen wären, wurde der Motor ausgeschaltet. Ne? Also mhm, man hat einfach gesagt, so jetzt, ne, jetzt gucken wir einfach mal ein bisschen und schippern hier mal ein bisschen rum, was ich super fand, weil man einfach, ja, ne, also gerade als Taucher weiß ich, wie laut der Mensch auch über Wasser noch unter Wasser hörbar ist.
Mhm. Ja.
Es war dann tatsächlich auch so, da fuhren dann auch so ein paar kleine Boote, so Schlauchboote rum und mit Außenbootmotor und ne, die haben den Motor dann markant später ausgeschaltet, aber genau wie du es gerade beschrieben hast, alle Motoren waren irgendwann aus und man hatte so das Gefühl, ne, da ist jetzt niemand so komplett, ist mir egal, ne, ich will einfach, ja, nur nah ran.
Sondern, ja, ja, absolut. Genau. Ja, das habe ich auch in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Mexiko oder Indonesien, da ist es halt komplett anders. Also es ist wirklich so eher, klar, Delfine oder so, die empfinden das ja auch oft als Spiel, zumindest wird einem das zu, ich bin kein Experte für solche Themen, aber ich meine, die können natürlich jederzeit weg, wenn sie möchten, aber da haben wir eher das Gefühl, dass man hinter den Delfinen dann herfährt und versucht irgendwie eben so nah ran wie möglich zu kommen. Klar, die Tiere sind schneller weg, als man gucken kann. Das heißt, die können natürlich jederzeit da weg. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, so, das ist so ein bisschen so dieses, so pushy irgendwie. Und in Island war das halt wirklich super. Ja, man hatte wirklich das Gefühl, dass man eben das sich sehr stark um das Wohl des Tieres kümmert und das halt einmal an allererster Stelle kommt. Und das habe ich einfach vom Gefühl her so in anderen Destinationen nicht so sehr erlebt.
Ja, das stimmt. Und dann seid ihr von dort aus Richtung Mývatn weiter.
Genau. Das war auf jeden Fall auch noch ein Highlight, fand ich, für mich persönlich. Also glaube ich auch das erste größere nach der Snæfells Næs-Halbinsel, weil einfach diese Landschaft so völlig irre ist. Also man hat ja das Gefühl, man wäre irgendwie auf dem Mond oder also schon, also es war wirklich Wahnsinn, was es da halt alles so auf so engen Raum auch an unterschiedlichen Landschaften zu sehen gibt, ja.
Und wart ihr da auch in den in den Nature Baths?
Ja, waren wir auch, genau. Also das war sowieso, ich bin ja generell so ein Freund von Hotpots. Ich hätte ja auch super gern einen auf meiner Terrasse, auch wenn er dann natürlich nicht so natürlich ist, wie er in Island natürlich ist. Aber wir haben da tatsächlich, wenn es irgendwie ging, jeden tatsächlich mitgenommen, dieser Hotpots, einfach weil ich das so spannend und so toll fand. Ja, also klar, waren wir auf jeden Fall auch, genau.
Ich finde die Liste bei dir ganz interessant. Also du hast so einen Beitrag geschrieben, Wellness à la Island, die 5 besten Hotpots.
Ja.
Vielleicht können wir die ja mal gerade durchgehen, weil ich die Zusammenstellung sehr spannend finde und die mal so ein bisschen untereinander vergleichen.
Ja, also auf jeden Fall.
Der erste Stop, zumindest im Artikel, ist die Blaue Lagune. Wart ihr da tatsächlich auch am ersten Tag?
Ja, am zweiten waren wir. Also es war tatsächlich der erste, den wir gesehen haben, ja. Ja.
Okay. Und der zweite ist Landbroter Laug.
Mhm.
Krasser könnte der Unterschied eigentlich kaum sein. Also das eine ist ein Spa und das andere ist ein Tümpel mit einem Rohr.
Ja, genau. Ja, also das fand ich halt gerade das Spannende, ehrlich gesagt, so dieser Kontrast. Ein bisschen so ist ja auch, kontrastreich ist ja auch eigentlich mein Thema von meinem Blog. Also es geht halt quasi um Abenteuer und Genuss. Das heißt quasi vom Wellness-Hotel, vom Luxus-Bar bis hin zum Zelten, zum Trekking ist quasi alles dabei. Und gerade das ist irgendwie auch so das, was mich immer am meisten fasziniert. Einfach dieser Kontrast, dieses ich lege mich jetzt nicht fest, ich mache jetzt nur Luxusurlaub oder ich mache nur Zelturlaub, sondern ich mag einfach diese Abwechslung einfach. Und genau das fand ich halt auch, spiegelt sich so ein bisschen lustigerweise auch in den ganzen heißen Quellen in Island wieder. Und ich kann gar nicht sagen, welchen ich davon besser fand. Also muss ich wirklich sagen.
Also ihr müsst zumindest das Glück gehabt haben, weil es gibt ein Foto, wo du in dem kleinen Bereich liegst, wo das Rohr quasi ist.
Ja.
Also ihr müsst da hingekommen sein und das Rohr war wahrscheinlich verschlossen. Oder zumindest so halb zu. Also ich frage deshalb, weil wir damals da waren und das komplette Rohr war offen, also da schoss das Wasser so raus und man konnte einfach da nirgendwo rein. Es war viel zu heiß.
Okay. Ja, vielleicht war einfach auch weniger Wasser gefallen oder irgendwie, ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien da mehr oder weniger Wasser rauskommt. Es hat ja mehr so weniger so getröpfelt quasi.
Genau.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, das war sehr lustig. Es war überhaupt lustig, den überhaupt zu finden. Also das war wirklich so wenn ich mir sowas dann in den Kopf gesetzt hatte und ich wusste, ich will da unbedingt hin. Aber ich glaube, zu der Zeit hatte ich auch noch kein Internet die ganze Zeit quasi, noch kein Datenroaming in Europa. Und ja, das war irgendwie ganz schwierig, den dann auch zu finden. Und das war wirklich, alleine, dass wir ihn dann gefunden haben, hat mich schon so happy gemacht.
Also ich sehe jetzt gerade die Bilder von diesem kleinen Bereich und dahinter ist ja dann der große See.
Genau.
So, jetzt kommt die spannende Frage. Habt ihr denn auch den kleinen Hotpot gefunden?
Nee, wir waren nur in dem da, wo das Rohr war.
Aha, sehr lustig, denn es gibt quasi, also wenn du das Foto hast, wo du quasi zur Kamera rüber guckst,
ja,
wenn du von da aus nach hinten weitergehst, dann ist auf der linken Seite der eigentliche Hotpot.
Ah, okay.
Da ist so eine kleine, die ist aber auch von Menschenhand quasi gemacht, so eine, wie so ein Jacuzzi quasi.
Aha.
Da passen aber ziemlich genau 2 Leute nur rein und die ist auch so ein bisschen versteckt hinter einer Steinwand.
Ach so, das ist ja lustig. Das heißt, wir haben den eigentlichen Hotpot gar nicht gefunden.
Ganz genau, habt ihr quasi so ein bisschen verpasst. Also man muss dann auch so ein bisschen durchs Wasser da stapfen, also übers
Warten.
Ja, so ein bisschen. Genau, und wir waren damals, also ich bin damals da hingefahren und habe dann so, also ich hatte so einen ganz kleinen Nissan Micra oder so und musste auf der Straße parken. Bin dann so durch den Schnee gestapft und dann kamen glücklicherweise 2 Amerikanerinnen, die mich noch bis zum Hotpot mitgenommen haben. Dann konnten wir aber in diesen,
also in den eigentlichen Hotpot nicht rein, weil da zwei Leute schon drin saßen und da war halt, da war dann Schicht im Schacht. Zwei Leute, mehr geht nicht.
Ja, ja, das stimmt. Nee, also den haben wir dann tatsächlich nicht gefunden. Es war auch kein Mensch. Also wir haben irgendwie noch da rumgeistern sehen, wo ich dachte, das kann nur sein, dass die diesen Hotpot gesucht haben. Aber die waren dann halt wieder weg, als wir quasi dann hinkamen. Und ja, das war ganz lustig. Aber es ist ja faszinierend, dass wir den eigentlich gar nicht gefunden haben.
Und das ist auch ganz, ganz lustig, weil also ich war jetzt auf meiner letzten Tour so ein bisschen auch nochmal auf Hotpot-Jagd und habe so ein paar in den Westfjorden gesucht und das ist ganz spannend, dass, also ich habe manchmal so das Gefühl, es gibt so Decoy-Hotpots, wie sagt man auf Deutsch, so Ablenkungsmanöver. Mhm. Also es gab ganz, ganz viele, wo dann an der Koordinate, wo ich dann hinkam, da war dann so ein bisschen so ein kleiner Tümpel und warmes Wasser und so weiter. Also man hätte sich da jetzt hinlegen können. Mhm. Aber der eigentliche Hotpot war dann irgendwie ein paar Meter weiter und stimmte aber mit den Koordinaten, die ich hatte, überhaupt nicht überein. Und also
das ist sehr spannend. Ich
bin mir gar nicht ganz sicher, was die Isländer da treiben mit uns.
Ja, das kann gut sein. Also da habe ich halt auch tatsächlich, und das habe ich, glaube ich, auch in dem Artikel geschrieben, dass halt einfach oft wirklich Leute da hinkommen und irgendwie ihren Müll da lassen und irgendwie, ja, wer weiß, was die Leute da alles machen, dass halt viele dann auch schon einfach nicht mehr gepflegt werden aus dem Grund eben, oder gar nicht mehr da sind, das hatte ich nämlich auch öfter, weil halt einfach die Leute irgendwie, weil die entweder überlaufen sind oder die Leute irgendwie einen Scheiß da lassen, ihre Bierdosen, und das ist halt, finde ich, immer grundsätzlich, dass man bei sowas halt, gerade wenn das jetzt nicht wie die Blue Lagoon ist, die ja eigentlich quasi ja komplett, ja, wie du schon sagst, so ein Wellness-Spa ist, dass man da halt einfach so ein bisschen ja, vorsichtig eben sein muss und so ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand anschalten sollte und nicht das halt irgendwie hinterlassen sollte, ne? Weil das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, dass man da überall gratis quasi in der Landschaft baden kann, was ich auch wirklich total toll finde, aber man muss es halt auch so ein bisschen respektieren, finde ich.
Ja, absolut. Also es ist auch also manche sind privat, manche sind auf Privatbesitz und dann müssen diejenigen, die den betreiben, natürlich auch pflegen. Das heißt, ganz viele von denen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann sagen, naja, wir machen das Ding jetzt zu, also wir machen einen Zaun drumherum und weil die sind ja ausgelegt für irgendwie 10-mal benutzen im Jahr und mittlerweile ist es 10-mal am Tag.
Ja, das stimmt.
Was ich jetzt aber auch ganz spannend fand, war das ist mir jetzt bei der Reise zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass man selber aktiv wird bei sowas. Also ich war dann an einem Hotpot und da lag noch eine Badehose und da lagen noch 3-4 Cola-Dosen und da lag noch ein Handtuch und so weiter. Und ich kam da hin und fand das schon so eher unappetitlich und dachte, doof, ne? Also hätte ich jetzt eigentlich lieber anders vorgefunden. Mhm. Hab dann aber mir einfach eine Tüte geschnappt, hab den ganzen Kram da reingeworfen und hab's oben an den, da war so ein Stand mit Mülltonnen und hab's daneben gelegt, ne, falls es noch jemand wieder mitnehmen möchte.
Ja, genau.
Und das, also auch vielleicht nochmal so als Aufruf an die ganzen Zuhörer, seid da doch proaktiv, ne? Also wenn ihr irgendwie was vorfindet, was euch nicht gefällt, dann macht's gegebenenfalls weg, wenn es jetzt nicht so total eklig ist. Und wenn ihr irgendwie Leute seht, die was machen, was sie nicht dürfen, dann geht hin und sagt's. Ich glaube, nur so hat man so einen Lerneffekt, dass die Leute auch wirklich mitkriegen, hey, ich darf hier nicht alles machen und es ist auch nicht egal, wenn ich das tue. Und ich glaube, das hilft enorm.
Ja, absolut. Ja, oft, man denkt sich immer auch gerade, sag ich mal, wir Europäer denken uns manchmal, die müssen das doch selber sehen, ne, wenn man irgendwie andere Leute sieht, die irgendeinen Mist machen. Aber manchmal sind das teilweise auch Asiaten oder sowas, die einfach gar nicht so diese Beziehung zur Natur haben, die wir quasi schon in die Wiege gelegt bekommen, ne? Also ich meine, bei denen ist das anders mit dem Müll. Und da muss man manchmal einfach auch ein bisschen tiefer ansetzen und einfach mehr, nicht so viel voraussetzen einfach. Und aber da hast du schon recht, das ist ein guter Hinweis, dass man auch wirklich mal selber hingeht und sagt, ich räume das halt eben jetzt schnell weg, weil der Nächste, der kommt, der freut sich einfach auch alleine. Und ich meine, auch dem Besitzer gegenüber ist es natürlich auch wirklich das Mindeste eigentlich, ne?
Ja. Ich habe mich auf der Reise auch über mich selber ganz furchtbar geärgert an einem Punkt. Und zwar bin ich zu diesem Dynjandi-Wasserfall gefahren. Und habe auf dem Hinweg morgens, kam ich an einer Straße so um die Ecke Und da lag so ein ganz großer Steinbrocken, aber ziemlich mittig auf der Straße. Und ich musste halt drumherum fahren und dachte, boah, wenn ich jetzt hier irgendwie flotter gewesen wäre, oder hätte vielleicht in dem Zeitpunkt kurz am Radio gespielt, das hätte auch blöd ausgehen können. Und habe mich dann den gesamten Tag drüber geärgert, dass ich nicht einfach kurz angehalten habe und diesen Stein weggeräumt habe.
Ja, das stimmt.
Ich bin dann abends zurückgefahren und der Stein lag immer noch da. Und dann bin ich natürlich angehalten, habe ihn kurz zur Seite geschoben.
Ja.
Das ist so, also da habe ich mich wirklich den ganzen Tag über mich selber geärgert, dass man bei sowas nicht einfach auch mal proaktiv wird und sagt, vielleicht rette ich damit den Reifen des Nächsten.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, das gilt ja für alle Reiseziele, aber gerade in Island, wo wirklich die Landschaft ja auch teilweise, die Natur teilweise sehr fragil auch ist, ne? Und wenn man die halt auch noch in 5 Jahren so erleben möchte, ist es halt total wichtig, gerade bei der aktuellen Tourismusentwicklung dort, dass man einfach auch selber sich quasi als erstes mal an die eigene Nase fasst, aber halt natürlich auch nicht immer dieses, ich habe das nicht gemacht, mich interessiert das jetzt nicht, einfach so diese Mentalität so ein bisschen ablegt und einfach so ein bisschen irgendwie an das große Ganze denkt, finde ich.
Ja, absolut. Und okay, also im Roadtrip sind wir jetzt quasi immer noch im Norden.
Ja.
Dann seid ihr wahrscheinlich Richtung Osten und Richtung Süden gefahren.
Genau, also wir haben quasi... wir haben quasi den Osten, bei 9 Tagen muss man ja irgendwie auch mal was quasi ein bisschen überfahren. Wir sind tatsächlich dann irgendwie an dem Tag 5 Stunden oder so durchgefahren und sind halt dann vom Norden quasi bis in den Süden gefahren. Also wir sind quasi den Osten, haben wir uns nur fahrend angeguckt, was mich im Nachhinein ein bisschen ärgert, weil das war halt einfach auch so die entlegenste Gegend, wo wir wirklich dann auch teilweise wirklich stundenlang kein anderes Auto gesehen haben. Und so landschaftlich war es auch super schön. Also das muss ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal im Sommer wiederkomme, weil ich glaube, die Ringstraße ist ja auch nicht komplett geöffnet und gerade der Osten ist ja dann so das, wo halt dann auf die Straßen dann auch noch nicht asphaltiert sind, zumindest 2014 waren sie das noch nicht, aber da würde ich echt gerne nochmal hin. Also das haben wir dann quasi alles überfahren.
Ja, das ging mir genauso und ich glaube, also die Ostfjorde sind im Grunde genau wie die Westfjorde. Die fallen bei den meisten Leuten quasi hinten runter und das ist, ich fände das auch vollkommen okay. Also dann wird manchmal so getan, als wäre das irgendwie so schlimm, aber es ist genau wie du sagst. Man hat halt eben vielleicht nur 10, 14 Tage.
Ja.
Und bei mir war es jetzt so, ich bin jetzt die Westfjorde zum ersten Mal angegangen in den letzten Wochen, also da zum ersten Mal hingekommen. Und das war vollkommen okay, ne? Also ich kannte jetzt schon große Teile Islands und also ich habe jetzt nichts verpasst in meinem Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dahin kam. Und
ja.
Und jetzt sind die Ostfjorde halt beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dran.
Ja.
Das,
absolut.
Das kann man ja aufteilen.
Ja, ich finde es auch immer noch gut. Ich meine, man muss halt irgendwo ja sich immer beschränken. Und es ist ja an sich auch schön, dass es immer noch Regionen gibt in Island, die halt ein bisschen weniger frequentiert sind einfach. Ich meine, das hat zu gewissen Teilen ja irgendwie einen Grund. Zum einen, weil sie entweder halt super abgeschieden sind, sodass man halt Schwierigkeiten hat, da hinzukommen. Und zum einen halt auch nicht unbedingt das ist, was man so das allererste ist, was man vom Island sich angucken würde. Weil wenn man zum ersten Mal in ein Land kommt, will man ja so ein bisschen so einen Überblick bekommen. Man möchte so alle möglichen Landschaften erleben. Man möchte Gletscher sehen, man möchte die schönsten Wasserfälle sehen und auch es mit relativ machbarem Aufwand haben. Also nicht, dass ich quasi erst so und so viel Stunden fahren muss, um dann halt irgendwie so die erste Sache zu sehen, finde ich. Und deswegen ist auch, finde ich, es nämlich auch völlig legitim zu sagen, ich komme das erste Mal nach Island, ich fahre die Ringstraße. Natürlich fährt jeder die Ringstraße, aber es ist halt trotzdem einfach super einfach zu erreichen, super schön und einfach auch perfekt für den Anfang, finde ich.
Ja, absolut. Also ich sage halt immer, gerade auch so bei Reisen im Generellen, also ob da 5 Millionen Leute vor dir waren, hat auf dein Erlebnis, wenn du zum ersten Mal da bist, überhaupt gar keinen Einfluss.
Nee, genau, genau. Ja, das ist ja auch oft so dieses, was für Island jetzt auch total gilt, wenn du so von anderen Leuten gesagt bekommst, du möchtest nach Island und dann kriegst du gesagt, ja, ach, da brauchst du jetzt ja eh nicht mehr hinfahren, das ist so voll, das lohnt sich gar nicht, vor 10 Jahren hättest du mal da sein müssen. Und dann denke ich mir so, das ist total das ist einfach voll blöd für jemanden, der irgendwie ein Reiseziel plant. Das ist nach wie vor, spricht es nicht dafür, wie derjenige, der dann da hinkommt, das erlebt. Und wir sind nun mal nicht vor 10 Jahren. Zeitreisen funktioniert halt noch nicht. Und Leuten dann sozusagen so ein bisschen die Reise madig zu machen, weil das ja vor 10 Jahren viel toller war, finde ich immer so eine ganz blöde Sache. Ich finde das auch, das liest man öfter mal auf Reiseblogs und das finde ich dann immer ganz furchtbar, weil ich mir so denke, derjenige, der das liest, der war noch nicht da und für den, eben man kann nicht sagen, wie der das dann letztendlich erlebt und deswegen finde ich, würde ich auch wirklich jeden dazu raten, der nach Island möchte, mach so oder so, vielleicht such dir die Nebensaison vielleicht aus, wenn du sagst, ich möchte irgendwie es nicht so voll und ich möchte nicht so viel planen vorher und so, aber mach's auf jeden Fall, das ist einfach so generell meine Empfehlung.
Genau, also kleine Anekdote dazu, die an der Südküste gibt es einen Hotpot, der aber überhaupt nicht hot ist. Brimketil nennt er sich. Und das ist so eine Steinformation direkt an der Küste. Da ist Meerwasser drin, also da schwappt der Atlantik immer mal wieder rein. Mhm. Das sieht aus wie ein Pool, den man in Stein gemeißelt hat, den ein Designer quasi da an diese Küste geschlagen hat. Der ist aber ganz natürlich in diesem Lavafeld entstanden.
Ja, so, Wahnsinn.
Den habe ich damals gefunden, weil ich auf der Suche war nach Orten, wo man tauchen kann an der Südküste. Mhm. Und da habe ich einfach Google Maps aufgemacht und bin so diese Küste entlang gescrollt und habe irgendwann auf dem Satellitenbild dieses Ding gefunden und habe zu den Kollegen gesagt, ey, das müssen wir uns angucken. Und dann sind wir hingefahren und wir haben uns alle gefühlt wie so wie Jules Verne quasi. Also ne, das war ganz neu und das hat noch nie irgendein Mensch zuvor gesehen. Was natürlich kompletter Unsinn war. Also das Ding gab es auf verschiedenen Karten. Mhm. Das Ding war bekannt bei Touristen. Aber es hat überhaupt nichts an unserer Situation damals geändert. Also ja. Das war ein Riesenabenteuer. Und wir sind dann in unseren Tauchanzügen da reingehüpft und haben da geschnorchelt. Und ne, deshalb, also nur weil irgendjemand anderes das schon mal gesehen hat vorher, heißt das nicht, ist das nicht zum ersten Mal als Abenteuer auch irgendwie erkunden kann.
Ja, absolut. So ging es mir ja mit diesem, ich glaube, Selja Velje, diesem Schwimmbad da, auch im Süden. Da war das auch so, das hatte ich gesehen und dachte auch so, wow, okay, das kennt niemand. Es waren tatsächlich auch nicht viele Leute da, aber das ist halt, weil man muss ja vom Parkplatz dann nochmal irgendwie eine halbe Stunde oder 15 Minuten laufen und dann taucht eben dieses verlassene Schwimmbad da vor einem auf. Und da habe ich auch gedacht, so das ist so das Nonplusultra da, das ist so das Erlebnis irgendwie. Und natürlich waren da 1000 Leute schon vorher da und ich meine, so abgeschieden ist es jetzt auch nicht, aber für mein Empfinden war das einfach so ein tolles Erlebnis. Und wie du schon sagst, eben, es hat halt nichts damit zu tun, ob ich jetzt da irgendwie so die versteckte Stadt entdeckt habe. Aber ja, ich habe mich so gefühlt.
Genau, und ich finde, darum geht es irgendwie. Ne? Also wenn man, wenn man nach Hause kommt und das Gefühl hat, man hat ein Abenteuer erlebt, dann kann man da einen Punkt hintersetzen und sagen, ist gut. Ne? Also
absolut, ja.
Also gerade so selbsternannte Experten dann einfach gar nicht hinhören.
Ja, genau, so sehe ich es nämlich auch, weil ich meine, wenn ich da Lust drauf habe, dann finde ich auch jetzt heute noch irgendwie eine Zeit, entweder vielleicht eben in der Nebensaison oder ich finde, man muss das einfach ein bisschen entspannter angehen und nicht so viel auf andere Leute hören.
Ja, und das ist natürlich auch, das ist ja deren Sicht, also es ist ja,
ja genau.
Für mich war es jetzt tatsächlich auch so, als ich zum Beispiel dann von den Westfjorden runtergefahren bin und kam auf Snæfellsnes an, ich habe das noch anders erlebt und das hatte sich verändert und ich fand's immer noch sehr schön da, aber ich war etwas schockiert davon, wie viel da noch los war in der Nebensaison und aber das ist ja mein Eindruck, ne? Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie jemand, der jetzt zum ersten Mal da ist, das wahrnimmt und
ganz genau.
Ja, also ne, ich hätte mich jetzt auch hinstellen können, hätte dann irgendwie einen Artikel schreiben können, Snæfellsnes ist überlaufen, braucht er nicht mehr hin.
Ja.
Kompletter Unsinn. Also
genau, das meine ich eben. Also ich finde, gerade auf Blogs liest man ja sowas super oft, so irgendwie, ja, da brauchst du gar nicht mehr hinreisen und sowas finde ich halt, sowas ärgert mich immer total, weil das einfach so gemein ist für jemanden, der halt einfach so einen Reisezielwunsch hat und der es eben, wie du schon sagst, komplett anders wahrnehmen würde wahrscheinlich.
Genau. Und dann ging die Reise weiter Richtung Gletscherlagune, ihr Kölzerlauf.
Genau, ja, genau. Das war schon sehr beeindruckend. Also das war tatsächlich dann auch wieder der Ort, wo man gemerkt hat, okay, hier sind jetzt auch noch andere Touristen. Weil ansonsten war es halt wirklich gerade im Osten ja extrem leer. Aber ich würde es halt trotzdem immer wieder machen. Wir hatten auch einen tollen Tag erwischt da und es war schon sehr beeindruckend. Also gerade für jemanden, der gerne Schnee und Eis mag, ist das halt wirklich wahnsinnig beeindruckend. Obwohl ich jetzt auch nochmal, also ich hatte vorher Bilder gesehen, so von der Nebensaison, da ist es, glaube ich, nochmal um einiges cooler, könnte ich mir vorstellen.
Also ich sehe gerade die Fotos, du hattest da unfassbar gutes Wetter und,
ja.
Und Sonne und Wolken, genau.
Ja, ja, genau, ganz dem Motto. Ja, also das war Wahnsinn. Also das hat mich auch echt sprachlos gemacht. Aber wir waren dann am Tag danach, ich weiß nicht, die Lagune hat ja noch so diese kleine Schwester, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Und da war das Wetter genau andersrum, also super moody und ja, grau. Und das fand ich fast sogar noch schöner. Und ich weiß nicht, wieso. Also da waren wir aber natürlich dann auch wieder ganz alleine. Und ja, das ist halt faszinierend, wie auch so Tage so eine Stimmung komplett ändern können. Ne?
Absolut. Ich muss ja jetzt tatsächlich mich ein bisschen outen und sagen, ich fand Jökulsárlón das Unbeeindruckendste an Island.
Ja?
Jetzt ist es raus, ich habe es gesagt.
Ja, eben, aber genau so ist es halt total unterschiedlich. Ne?
Ich hatte einen ganz, ganz schlechten Tag da erwischt vom Wetter her. Es war ganz diesig, überhaupt kein schönes Licht. Und es ist immer der erste Eindruck, der zählt und bleibt. Und die Jökulsárlón war für mich einfach, da hat der Funke überhaupt nicht übergeschlagen. Ich muss gucken, dass ich vielleicht irgendwann nochmal an so einem richtig schönen Tag hinkomme. Aber ich glaube, selbst das würde es dann, ne, diesen ersten Eindruck, den hast du halt einfach.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, ist ganz lustig. Und dann habe ich aber andere Orte, wo ich irgendwie, ne, so ganz unbedeutende Orte, wo ich dann einfach schönes Wetter und einen tollen Moment hatte. Und dann erzählt man das ja Leuten und die sagen, ja, pf, keine Ahnung, weiß ich, also war ich noch nicht, hört sich nicht interessant an. So,
und ja, dann, absolut, ja. Fjällsalon heißt übrigens die diese kleine Schwester.
Das ist die westlich davon oder östlich davon?
Die ist westlich davon.
Okay, genau. Ja,
die haben wir später uns angeguckt. Und da war es eben... Ja, das kann sein. Bei der waren wir da nicht. Aber da waren halt wirklich nur so, ich gucke mir gerade nochmal die Bilder an, da waren wirklich nur so vier andere Leute irgendwie irgendwo in der Entfernung. Und da war es halt extrem diesig, wie gesagt. Und das fand ich gerade irgendwie schön. Ich weiß auch nicht. Also ich bin ja grundsätzlich ja auch so ein Fan teilweise von schlechtem Wetter. Ich finde, das muss man auch so ein bisschen sein, wenn man nach Island reist. Weil man einfach das Wetter überhaupt nicht vorhersehen kann. Und wenn man dann so Fotos gesehen hat, teilweise von Orten und da ist eben halt strahlend blauer Himmel und Sonnenschein und man selber hat es halt komplett anders. Ja, man muss sich so ein bisschen aufs Wetter einlassen einfach, aber das finde ich ja persönlich gerade das Spannende daran.
Ja, also in meinem Blog weise ich auch immer und immer und immer wieder darauf hin, die Zwiebel, als Zwiebel zu klein und die Zwiebel muss wasserdicht sein. Das ist ganz, ganz wichtig.
Absolut.
Weil sonst, klar, also ne, der Schuster hat ja immer die schlechtesten Schuhe, oder wie heißt der Spruch? Bei meinem letzten Besuch hatte ich eine Jacke dabei, die nicht mehr ordentlich imprägniert war und entsprechend konnte ich dann, also ich wusste, ich kann jetzt einen Tag irgendwo mal im Regen verbringen und danach ist die Jacke mit Wasser vollgesogen und ich muss sie über 2-3 Tage trocknen.
Oh je.
Genau, und dann hat es glücklicherweise einfach nicht so viel geregnet. Aber hätte es jetzt dauerhaft geregnet, dann hätte ich genau einen Tag gehabt und oder hätte mir eine neue Jacke kaufen müssen. Also, ja. Seid nicht so blöd wie ich, sondern kauft euch eine richtige, gute Regenjacke, und die auch nicht zu dick ist, weil wenn sie zu dick ist, dann schwitzt ihr nur darunter und dann habt ihr auch nichts gewonnen.
Ja. Gut, ich hatte tatsächlich zwei dabei. Einfach eine dicke Skijacke, weil ich eben, man weiß es halt nicht. Und manchmal ist man ja, wenn man dann so friert. Und ich finde, das ist das Schlimmste irgendwie. Und wenn man mit dem Auto sowieso rumfährt, dann kommt es ja auch nicht drauf an. Also ich hatte halt eine dünne Jacke und eine dicke Jacke dabei. Und wenn die dünne halt durch gewesen wäre, hätte ich noch die dicke gehabt und andersrum. Also von daher, vielleicht auch ein guter Tipp.
Genau, dann also einfach drei Koffer mitnehmen.
Ja, obwohl ich hatte nun einen recht moderaten, ich habe so einen 50-Liter-Rucksack dabei. Aber ich finde, dadurch, dass man ja sowieso immer irgendwie in Schichten, wie du schon sagst, angezogen ist, ist es ja eigentlich auch, braucht man nicht so viel Auswahl, weil man hat eh immer eine Jacke an. Also von daher fand ich das eigentlich, also mir waren die zwei Jacken wichtiger als irgendwie ja andere Sachen, die man vielleicht bei anderen Reisen dabei hat, die man einfach nicht braucht. Also gerade wenn man eben nicht schick essen geht, braucht man halt nicht sonderlich hübsche Kleider oder irgendwie sowas mitzunehmen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, also ich war jetzt auf den Westmännerinseln, da war ich in einem sehr, 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 sehr guten Restaurant und ich glaube, also da waren alle relativ fein angezogen und ich hatte dann glücklicherweise auch irgendwie Hose und Hemd doch noch dabei. Ich glaube, mich hätte jetzt aber auch keiner so super schief angeguckt, wenn ich da in wenn ich jetzt in dreckigen Hosen und dreckigen T-Shirt da gesessen hätte, dann vielleicht schon. Aber ich glaube,
ja, aber eine normale Hose und ein Pullover, ne?
Genau, also ich glaube, da sind die Isländer dann auch nicht so, so nachtragend, sagen wir es mal so. Mhm.
Ja, das kann gut sein, ne?
Dann seid ihr von Jökulsárlón weiter Richtung Westen und seid zu einem Ort gekommen, von dem ich jetzt immer wieder mir habe sagen lassen, dass er extrem underrated ist und dass man da viel mehr Zeit verbringen kann. Reykjanes, die Halbinsel unter Reykjavik.
Ja, das stimmt. Ja, also wir hatten die ja schon im ersten, am Anfang gesehen gehabt, weil wir da in der Blue Lagoon waren und das ist ja quasi auf der Halbinsel mitten drauf. Und weil wir schon beim ersten Mal, als wir da so ein bisschen durchgefahren sind, der Flughafen ist ja da auch unten, fand ich das schon so spannend. Und dann haben wir auf jeden Fall gesagt, okay, wir müssen da unbedingt nochmal hin und nochmal uns das genauer angucken. Wir waren auch tatsächlich nochmal in der Blue Lagoon, was ja auch für viele so ein bisschen irre ist, weil das ist halt auch echt schweineteuer. Aber wir fanden es halt mega cool und hatten unseren Spaß da. Und dann denke ich mir immer so, dafür ist man ja auch im Urlaub, dass man sich Sachen gönnen kann. Und wir verzichten dann lieber aufs Restaurant und gönnen uns halt nochmal ein bisschen Zeit da im Spa. Und hatten aber natürlich auf dem Weg dahin, haben wir genügend Zeit eingeplant, um da halt auch nochmal so ein bisschen das Ganze eben zu erkunden. Und ich habe da auch schon öfter mal gehört, dass da auch super schöne Airbnb, so Häuser quasi gibt, mitten in der Landschaft. Und also wenn ich nochmal wiederkommen würde, würde ich auf jeden Fall das mir nochmal genauer angucken. Ja. Da gibt es ja auch so ein Geothermalgebiet auch noch. Also richtig schön, fand ich.
Genau. Also ich habe tatsächlich, ich war jetzt nochmal am letzten Tag meiner Reise mit einer Bekannten, die Inka von Blickewinkel, die kennst du ja wahrscheinlich.
Ja.
Genau, und da haben wir uns nochmal so ein bisschen den Süden angeschaut zusammen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kenne das eigentlich ganz gut, weil ich auch beim Tauchen immer mal wieder da war, aber ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Also ganz viele Leute fahren da auch einfach komplett dran vorbei. Und das ist aber eine ganz tolle, also ganz oft hat man ja Nachtflüge in Island, dass man zum Beispiel morgens um 6 mit dem Flieger dann wieder nach Deutschland fliegt. Und ich mache es immer so, dass ich an dem letzten Tag dann kein Hotel nehme und schlag mir dann die Nacht am Flughafen um die Ohren. wenn man so drauf ist, gibt es ja so ein paar Verrückte, dann kann man diese Nacht oder diesen Abend auch ganz toll nutzen, um da Reykjanes noch so ein bisschen sich anzuschauen.
Ja, bei uns war es ähnlich. Wir hatten keinen frühen Flug, sondern halt irgendwo, ich glaube, so um 2 Uhr nachts oder sowas, wenn ich mich nicht, oder um 12 Uhr abends, also recht spät am Abend noch, so dass wir waren früh morgens dann wieder zurück in Deutschland. Aber wir haben es halt auch genauso gemacht, dass wir uns dann halt einfach ohne Stress so viel Zeit genommen haben, eben halt dort noch den ganzen Tag verbracht haben und halt dann auch wirklich kurz vorher erst zum Flughafen gefahren sind, entsprechend dann irgendwann um 11 Uhr oder so abends dann unseren Mietwagen abgegeben haben. Und ja, gerade im Sommer kann man das ja super machen, weil es ist ja die ganze Zeit hell.
Stimmt. Ich vergesse das tatsächlich immer wieder. In den letzten, ich war einmal im Sommer da und danach immer nur im Winter.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also es hat natürlich den absoluten Vorteil. Und da ist natürlich, also ich glaube, heute würde ich eher Mai nehmen als Juni, weil, wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen voller, aber so an Ende Mai, Anfang Juni, da ist das ja auch schon genauso. Und das ist halt schon faszinierend, dass man, und das kenne ich ja von anderen Reisezielen meistens anders, also gerade wenn man ja irgendwo Richtung Äquator unterwegs ist, da muss man halt immer schon so planen, dass man um 18 Uhr eigentlich mit seinem Programm durch ist quasi. Und das Schöne in Island war halt einfach so, dass man sich ganz problemlos, wenn man irgendwo angekommen ist, in der Unterkunft mal nochmal 2 Stunden hinlegen konnte, wenn man wollte oder sich ausruhen konnte und dann halt einfach nochmal rausgehen und quasi die Abendstunden noch viel mehr nutzen konnte. Und ich fand das total faszinierend. Also für mich war das toll.
Absolut. Also ich finde, man hat mehr vom Tag. Es ist aber auch anstrengend. Also bei mir war es so, dass ich nach der Woche auch wirklich fertig war. Ich glaube, nach 2 Wochen wäre es noch mal eine Ecke schlimmer gewesen, weil man, also ich kann nicht schlafen, wenn es um mich herum hell ist. Das heißt, in dem Moment, wo morgens die Sonne aufgeht, da bin ich eigentlich wach.
Okay, da bin ich aber komplett anders. Deswegen ist es für mich dann halt einfach so, ich bin flexibler. Ich kann mir aber die Zeit jederzeit nehmen zu schlafen.
Perfekt, ja. Also ich bin dann immer sehr spät ins Bett gegangen, bin aber trotzdem morgens um 4 Uhr wach gewesen.
Ey, okay, nee, das ist dann wirklich sehr anstrengend, das stimmt.
Genau. Nee, okay, und dann seid ihr von dort, also quasi von der Halbinsel nochmal nach Reykjavik? Oder,
ja. Nee, gar nicht. Wir sind dann direkt zum Flughafen.
Das heißt, ihr habt nur am Anfang Zeit in Reykjavik verbracht?
Mhm, genau, ja.
Was war da so das Beeindruckendste? Was ist hängen geblieben?
Oh, da ist ehrlich gesagt gar nicht so viel hängen geblieben, weil wir nicht so viel Zeit in der Stadt verbracht haben. Aber ich bin halt auch grundsätzlich so jemand, ich bin halt absolut kein Städtetyp, ne? Also ich bin schon eher, also wenn ich nach Island will und ich habe 9 Tage oder 10 Tage, wie auch immer, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwas jetzt kurz halte, dann ist es Reykjavik. Und wir waren da auch tatsächlich nur de facto, also in der Stadt selber, einen halben Tag. Also von daher, wir haben uns das einmal angeguckt und ich fand, also mir haben die bunten Häuser, vor allem diese roten Häuschen, super gut gefallen. Und wenn man viel Geld gehabt hätte, hätte man bestimmt auch schön einkaufen können. Aber viel mehr haben wir das tatsächlich irgendwie gar nicht genutzt und sind dann gleich, haben uns überlegt, so am ersten Nachmittag schon, ach komm, lass uns lieber das Auto nehmen und irgendwo rausfahren. Und ja, letztendlich ist das tatsächlich das, was am allermeisten zu kurz gekommen ist.
Also, aber geht mir genauso. Also ich, wenn ich reise oder wenn ich in Urlaub fahre, ich unterscheide da ja immer. Also Urlaub ist für mich so alles bis 2 Wochen und Reisen ist alles zwischen 2 Wochen und 3 Monaten. Bei einem Urlaub würde ich Reykjavik wahrscheinlich auch quasi auslassen und weil man eh nicht so die Zeit hat einzutauchen.
Ja, genau.
War dann aber ja mal 3 Monate zum Arbeiten da. Und das finde ich dann wiederum ganz spannend, in so eine Stadt eintauchen zu können, also so in den Alltag.
So richtig zu leben, ne?
Genau.
Ja,
Das stimmt schon, ne? Also wenn man eh nur einen Tag da verbringt oder vielleicht 2, dann kriegt man das nicht hin und dann kann man so Sightseeing machen und sich so die Hauptattraktionen angucken. Und auch wenn ich das alles sehr empfehlenswert und schön finde, also es gibt da ganz tolle Ecken, aber wenn ich auf irgendwas verzichten würde, dann eher darauf als auf einen Tag irgendwie unterwegs.
Ja, genau. Und so ging es mir eben auch. Also ich fand es schön, in der Stadt zu sein, auch dort zu wohnen erstmal, zu übernachten. fand ich schon praktisch, einfach auch, weil natürlich dann da auch mehr Supermärkte und also die Infrastruktur ist einfach super, ne? Aber mich hat es sofort rausgezogen. Also ich habe gesehen, ja, schöne Stadt, so geht es mir halt meistens. Selbst wenn ich einen Städtetrip mache, selbst wenn er im Winter ist, ende ich dann plötzlich und zum Beispiel, als ich einen Städtetrip nach Schottland machen wollte, da, es war auch ähnliche Zeit, da war ich auch noch berufstätig angestellt, dann letztendlich war ich auch die ganze Zeit außerhalb der Stadt und gar kaum in der Stadt. Also irgendwie passiert mir das ständig. Und mittlerweile weiß ich das, mittlerweile plane ich auch gar nicht so, dass ich wirklich viel Zeit in der Stadt verbringe. Ja. Aber stelle ich mir auch zum Leben, fände ich das auch super spannend, das mal zu machen. Ja,
ja, also das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen mit den Städten. Und ich glaube, ne, wenn man jetzt so als Tipp an die Zuhörer irgendwie in Reykjavik kann man einen schönen Tag verbringen und vielleicht auch 2, aber es ist auch nicht schlimm. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr da einfach nur durchfahrt. wenn es so sein soll, dann kommt man ja eh nochmal wieder.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch eigentlich der optimale Ort, wo man, wenn man jetzt im Winter kommt, auch nochmal wiederkommen kann, weil einfach da natürlich noch die Straßen alle super passierbar sind. Und das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt, wenn man sagt, ich komme im Winter nochmal und mache dann vielleicht Ausflüge oder sowas. Ne? Also ich finde generell, alles kann, nichts muss. Also das finde ich immer so ganz schwierig. Natürlich will man bestimmte Highlights sehen, aber also so schön Reykjavik ist, und ich hatte auch einen positiven Eindruck und dachte mir, oh, ist bestimmt eine nette Stätte. Ja, man muss irgendwo ja einen Cut machen, man hat ja nur gewisse Zeit, und dann kann man durchaus, wenn man so wie wir nicht unbedingt der Superstädte-Typ ist, das auch einfach auslassen.
Genau, finde ich ein gutes Stichwort, alles kann, nichts muss. Für eine Islandreise, glaube ich, ein super Motto, weil man auch einfach flexibel sein sollte. Es kann immer mal sein, dass das Wetter einem einen Strich durch die Rechnung macht, und ich kriege auch ganz oft so Mails, die dann sagen, ich fliege nach Island, um die Nordlichter zu sehen. Und es wird dann auch ersichtlich aus dem Text, dass diese Person nur dorthin fliegt, um Nordlichter zu sehen. Und dann sagt man, oh je. Dann programmierst du quasi schon so, dass die Enttäuschung ein bisschen mit ein.
Denn, die Enttäuschung vorher. Ja.
Genau,
ja.
Ne, also da kann man Glück haben, und ganz viele haben da auch Glück. Aber da kann man, also es ist halt ein Naturerlebnis oder Ereignis, und das, ne, es kann, also bei mir war es zum Beispiel jetzt so, in den 10 Tagen, die ich oben war, die Nordlichter haben dann in Reykjavik getanzt, also ganz hohe Aktivität und ganz wenig Wolken, und an genau dem Tag bin ich morgens in die Westfjorde gefahren. So, da war dann Wolkendecke.
Ja, ja.
3-4 Tage in den Westfjorden, da war riesige Aktivität, aber eben dichte Wolkendecke, und long story short, ich habe in den gesamten 10 Tagen habe ich jeden Tag eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht bekommen. Hast du die Nordlichter gestern gesehen? Toll, toll, toll. Und ich habe dann immer geantwortet, nee.
Hä? Nee, nein.
Hab ich nicht gesehen. Und 10 Tage und nicht ein einziges Mal Nordlichter gesehen. Und das kann halt passieren. Das ist halt so. Und wenn man dann enttäuscht ist, also man darf dann natürlich auch enttäuscht sein, aber wenn man die Reise dann schon daraufhin ausgelegt hat, dann wäre das extrem schade.
Ja, absolut, absolut. Ja, ich finde grundsätzlich, ich habe das Gleiche erlebt mit Nordlichtern in Schweden. Aber ich kenne das ja mittlerweile. Das ist natürlich, wenn man viel reist und viel unterwegs ist, weiß man einfach, man muss irgendwie, ja, expect nothing, appreciate everything. Und das ist wirklich tatsächlich mein Reisemotto eigentlich. Natürlich kann man Erwartungen haben und sich bestimmte Sachen vorher angucken und ja auch natürlich Hoffnungen haben, aber man muss halt einfach immer dann vor Ort gucken, wie es ist. Und je unberechenbarer Wetter oder auch Natur sind in einem Land, und ich finde, es gibt kein Land, wo das so extrem ist wie in Island fast. Da muss man einfach auf alles vorbereitet sein, und man muss halt jeden Tag da so nehmen, wie er kommt. Und da war Island wirklich eine gute Schule für mich.
Das finde ich ein fantastisches Schlusswort. Expect nothing, appreciate everything. Das passt sehr schön zu Island.
Ja, total.
Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Dass du ein bisschen was von deinen Erlebnissen und Eindrücken aus Island mit uns geteilt hast.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Für alle, die zuhören, nochmal sonne-wolken.de. Da schreibt Jana über mehr als Island auch, aber insbesondere findet ihr da auch den gesamten Reisebericht.
Genau, Reise. In aller Ausführlichkeit. Ja, zum Nachreisen quasi.
Dann vielen Dank nochmal und alles Gute dir.
Ja, danke.
Tschüss.
Dir auch. Tschüss.